Was macht der Puls?
Oh, ich habe meine Uhr vergessen. Es geht, warte.
Mach mal du mit der rechten Hand an deinem rechten Handgelenk selbst.
Kriegst du das hin? Tatsächlich bin ich immer peripher recht minder perfundiert.
Ja, das merke ich gerade. Was ist los?
Ich bin klinisch tot.
Soll ich meiner Leiste gucken?
Ich würde mich freuen.
Mach
dir nichts raus.
Das ist ja wild. So, lassen Sie mal locker den Arm.
Meine Hände sind doch ganz kalt, Herr Doktor.
Naja.
Und ganz blau.
Warum sind das hier Rigor Mortis?
Ja. Das ist vom Kloppen.
Achso, wen hast du gekloppt auf dem Weg hierher?
Auf dem Weg hierher hat mir gefallen. Ich hatte Nachtdienst die letzten paar Tage.
Ah, okay, gut. Wie viel hast du da verkloppt?
Das darf ich nicht sagen.
Hast du ein EKG-Lineal dort oder was ist das?
Darauf kommen wir gleich noch zu sprechen.
Oha.
Das kommt zu der Kategorie What's in my pocket. Das muss ich von dir auch noch wissen. Nee, tatsächlich habe ich Schematas bei mir in der Tasche,
weil
ich gerne mal mich mit meinen Oberärzten unterhalte.
Ja.
Und gerade wenn es denn so um Quicksilver geht oder um irgendwelche Thrombose-Scores, ist es ganz nett, wenn man da mal eine Taschenkarte in Hand hat, weil, sind wir ehrlich, die ganzen Schematas auswendig zu kennen,
ist schwer.
Ist so ein Ding, na, das fühle ich nicht so.
Ja.
Da gibt es andere Sachen, die sind mir wichtiger.
Ja.
Deswegen habe ich immer Taschenkarten in der Tasche.
Was ist dir denn wichtig?
Was mir wichtig ist für Schematas, tatsächlich dadurch, dass ich so in die traumatologische Richtung gehe und Notfallmedizin, ist mir der March ganz wichtig, der March-Algorithmus, der quasi vergleichbar zum XABCDE ist, halt einfach nur eher traumatologisch. Da geht es jetzt nicht so um die Neurologie, die ist da eher irrelevant. Da geht es halt darum, dass du einfach schnell alle kritischen Sachen ausschließt und den Typen dann rausbringst. Aus der roten Zone.
Okay.
Na, ist ja auch primär für uns als Rettungskräfte jetzt nicht gedacht, dass wir in die rote Zone gehen, sondern eher, dass wir, wenn wir in eine Lage kommen, die zur roten Zone wird, weil irgendwie ein Sprengsatz im Auto gefunden wird oder so, dass wir dann die Möglichkeit haben, die schnellste Erstversorgung zu machen, um die Leute dann halt zu evakuieren.
Ja.
Darum geht es halt dort. Deswegen ist March für uns wichtig. Brauchen wir jetzt an der Rettungsstelle nicht unbedingt, dadurch, dass die Patienten ja in den meisten Fällen ganz gut versorgt kommen durch den Rettungsdienst. Aber wir haben halt die ganzen Läufer und die sind teilweise auch kränker als die Leute, die von der Feuerwehr kommen.
Ja, so ist es meistens.
Blaulichtmilieu. Der erste und einzige Videopodcast, der euch in die Welt der Notfallrettung, Polizei, Feuerwehr und andere Helden des Alltags entführt. Triggerwarnung. In diesem Podcast werden Themen besprochen, die für manche Hörer belastend sein könnten. Dies beinhaltet unter anderem Darstellungen von Gewalt, Krankheitsbildern und Verletzungen. Da, wo andere wegsehen und nicht weiter wissen, stehen wir für euch bereit. Deshalb haben wir in der Regel einen einzigartigen Sinn für Humor. Denn manchmal ist ein Lächeln der beste Weg, mit den Schatten des Alltags im Blaulichtmilieu umzugehen.
Weil du jetzt gesagt hast, du willst in die, also du gehst ja eher in die traumatologische Richtung.
Ja.
Das heißt, du bildest dich da gerade fort in dem Bereich oder das ist dein Interesse?
Aktuell bin ich auf einer Warteliste zu einem Kurs, der in die taktische Einsatzmedizin geht. TEC heißt er, also Tactical Emergency Casualty Care. Ist quasi genau das, was ich gerade erzählt habe. Das ist die taktische Einsatzmedizin. Da gibt es tatsächlich auch bei Instagram einen ganz netten Kanal. TEC Berlin heißen die. Nee, das stimmt überhaupt nicht. Tech Company. Genau, die haben wirklich sehr, sehr schönen Instagram-Account. Auch bei YouTube sind die zu finden.
Ja.
Da können wir dann wieder so ein bisschen den Kreis zum Blaulicht-Kanal ziehen, denn die haben da ein wirklich super spannendes Video zu gemacht, zu diesem ganzen Kurs. Der ist auf dem Siegerland-Flughafen. Dementsprechend hast du da einen gut abgegrenzten Bereich, den du nutzen kannst. Und kannst halt da super geile Einsatzszenarien gut machen.
Ja.
Da geht es dann um so eine Sachen wie Terrorlagen, Einsatzlagen mit Schusswaffengebrauch, penetrierende Verletzungen, Arbeiten unter Nullsicht, also quasi auch, dass du gute Zugänge legen kannst, wenn du nichts siehst, sondern einfach nur palpatorisch. Und das ist halt so super spannend, das ist geil.
Also im Sinne von, du siehst nichts, weil es dunkel ist oder du siehst die Venen nicht?
Du siehst nichts, weil es dunkel ist.
Das ist wild.
Das ist wild.
Ja.
Aber das ist auch geil.
Ja.
Weil stell dir vor, du bist, weiß nicht, Olympiastadion ist gerade Europameisterschaft. Du begibst dich in die Katakomben, weil du da irgendwelche Leute hin evakuieren musst. In die, darauf darf ich jetzt im Detail nicht so eingehen, aber in die Schutzräume. Und dort ist es recht dunkel.
Ja.
Und auch dort gibt es teilweise auch eine schlechte Stromversorgung. Jetzt gehen wir davon aus, dass wir eine Terrorlage haben. Und es ist halt dunkel. Und auch da musst du adäquat natürlich deine Schematas abarbeiten können. Und du musst adäquat natürlich die Erstversorgung der Patienten durchführen können.
Mhm.
Und da ist natürlich ein intravenöser Zugang auch essentiell. Weil eine Applikation von Medikamenten oral
ja.
teilweise auch bei traumatischen Verletzungen, Mittelgesichtsverletzungen und so gar nicht möglich ist.
Ja.
Und wir wollen ja nicht immer gleich bohren. Also ja, es ist schön, es macht Spaß,
ja.
aber kann man nicht immer machen.
Ja. Ja. Also da kannst du mich jetzt generell überhaupt erstmal aufklären. Ich kenne dich ja jetzt eigentlich nur in Blau.
Ja.
Stimmt. Was machst du denn alles?
Ja, ich bin so ein Hobby-Mensch. Ich habe tatsächlich angefangen, relativ frühzeitig über meinen Vater. Mein Vater war Erste-Hilfe-Ausbilder und hat beim ASB im Rettungsdienst gearbeitet, bevor er dann zum Zoll gegangen ist. Und er war damals mit einem Rettungswagen bei uns in der Kita. Und das war für mich wild. Es war Blaulicht. Alles, was Blaulicht ist, ist geil.
Ja.
Und besonders der RTW war natürlich damals noch ein schöner, alter, großer Kasten-RTW. Der sah super schön aus. Und das wollte ich immer haben, unbedingt. Eigentlich wollte ich einen eigenen RTW haben, so wie jeder von uns aus dem Rettungsdienst ganz heimlich einen eigenen RTW haben will, ob es nun ein Camper ist oder als Einsatzfahrzeug.
Ja.
Dementsprechend bin ich dann aufgrund meines jungen Alters noch in den Sanitätsdienst gegangen und habe beim Roten Kreuz dann viele verschiedene Sanitätsdienste abgeleistet, die mich schon so ein bisschen darauf vorbereitet haben, was ich später machen wollte. Nebenbei war es aber auch so, dass ich natürlich auch nicht nur die orangenen oder roten Autos toll fand, sondern auch die blauen Autos toll fand und alles, was irgendwie Blaulicht hat. Also das Technische, das THW hat mich jetzt nicht so interessiert, einfach weil das für mich zu viel war. Aber die Feuerwehr, die hat es mir dann doch angetan.
Mhm. Und
so bin ich in die Freiwillige Feuerwehr gekommen.
Ah.
Jetzt hatte ich also den Sanitätsdienst und die Feuerwehr und war damit eigentlich ganz gut beschäftigt, wie du ja weißt. Man hat ja auch so seine Fortbildungszeiten, die man dann irgendwann einhalten muss. Und irgendwann musste ich mich halt entscheiden, was machst du jetzt beruflich? Weil natürlich ist Feuerlöschen geil, aber wenn wir ehrlich sind, ist es auch gerade in Berlin bei der Berufsfeuerwehr eher so, dass du halt viel, viel Einsatzzeit auf deinen Rettungsmitteln im Patientenkontakt hast.
Mhm.
Also du bist halt mehr im RTW unterwegs als auf dem Löschfahrzeug. Und selbst wenn du auf dem Löschfahrzeug eingeteilt bist, dann besetzt du ein RTW-X und bist eigentlich nur mehr im RTW unterwegs.
Mhm.
Ja, dementsprechend Sanitätsdienst, darüber dann einen Rettungssanitäter gemacht und bei einer Berliner Hilfsorganisation dann Rettungsdienst gefahren. Und auch dort bin ich dann halt öfter, ich bin ja schnell zu begeistern, in die verschiedenen Schockräume der Stadt gefahren und habe mir dort halt die Übergaben mit angesehen, habe teilweise auch selber Übergaben machen dürfen, weil ich immer so ein bisschen ja ein euphorischer Rettungssanitäter war, so wie eigentlich alle Rettungssanitäter sind, die wollen immer mehr machen, als sie dürfen.
Mhm.
Und irgendwann macht man dann mehr, natürlich in Absprachen mit dem ärztlichen Leiter. Und irgendwann hat es mir nicht mehr gereicht, einfach nur den Patienten im Schockraum abzugeben und dann abzuhauen. Es musste mehr sein. Ich wollte den Patienten weiter verfolgen. Also was passiert jetzt nach diesem Schockraum oder was passiert generell im Schockraum? Weil wir machen unsere Übergabe und hauen ab. Aber was ist danach? Wie kann es sein, dass ein Patient, den wir als Polytrauma oder schweres Trauma gebracht haben, dann irgendwann nach einem halben Jahr das Krankenhaus verlässt, als wäre nichts gewesen?
Mhm.
Und das wollte ich wissen. Deswegen habe ich dann den schweren Schritt gemacht und habe eine Ausbildung in der Pflege gemacht. Und Leute, ich sage euch eins, das waren die härtesten 3 Jahre meines Lebens. Wirklich. Und da kommt auch nichts ran. Was ich in der Zeit für eine emotionale Achterbahn fahren hatte, das war wild. Aber im Grunde genommen hat sich jeder Tag gelohnt, muss ich wirklich sagen. Nicht wegen der Dankbarkeit der Patienten, die gibt's recht wenig tatsächlich. Vielleicht liegt das auch an meinem Einzugsbereich. Aber es ist toll, Menschen helfen zu können. Jetzt ist es wieder dieser Klischeespruch, ja, warum bist du in der Medizin, um Menschen zu helfen? Warum bist du in der Feuerwehr, um Menschen zu helfen? Aber am Ende ist es so, weil ich weiß, dass ich jederzeit halt Menschen so adäquat versorgen kann, dass es mich beruhigt, dass es die Angehörigen beruhigt und dass das Vertrauen, was Patienten einem ja geben müssen erstmal, weil sie ja keine andere Wahl haben, dass sich das auch lohnt. Ja. Wo bin ich jetzt am Ende gelandet? Ich sag nur, das ist die aufregendste Rettungsstelle Berlins.
Mhm.
Die im Obern würden jetzt vielleicht sagen, das ist so Obern. Nein, Neukölln. Neukölln muss das sein. keine halben Sachen machen.
Ich würde auch sagen, beide sind gleich spannend. So würde ich das mal.
Auf gar keinen Fall. Nein, liebes Urban, ich liebe euch. Aber Neukölln hat es mir angetan.
Ja.
Neukölln ist wirklich verrückt.
Ja.
Ja, Rettungsstelle Neukölln. Here I am. Das war wild. Und es ist eine wilde Zeit bisher gewesen, sage ich euch, so wie es ist.
Wie alt bist du jetzt?
Darf man das sagen?
Klar.
Es ist noch das Alter, ist noch eine 2 vorne, auf jeden Fall, das geht. Ich finde 28 ist schon so ein bisschen unangenehm, muss ich sagen.
Ich wäre gerne. Die Knieschmerzen langsam anfangen oder warum?
Das geht eigentlich. Also so die große körperliche Belastung habe ich gar nicht.
Mhm.
Dadurch, dass wir halt so viele Hilfsmittel in der Pflege mittlerweile haben. Also wir können unsere Tragen in der Höhe verstellen. Wir können, wenn Menschen auf dem Boden liegen, haben wir so Lifte, die wir nutzen können. Also eigentlich ist es gar nicht mehr so, dass man so die härteste körperliche Arbeit hat. Es ist halt sehr, sehr viel mentaler Stress. Es ist, der Körper hat zu tun mit den Schichten. Das ist schon anstrengend, aber ansonsten geht's eigentlich.
Mhm.
Besonders, wenn man sich ein bisschen darauf eingestellt hat. Man weiß ja auch, was man erwartet. Man weiß, was auf einen drauf zukommt. Dann geht das eigentlich.
Purpose. Dieser Podcast soll Angehörigen des Blaulichtmilieus eine Stimme geben, deren Arbeit in unserer Gesellschaft oft im Verborgenen bleibt. Weiterführend macht dieser Podcast auf den demografischen Wandel aufmerksam, der mit jedem voranschreitenden Monat medizinisch, personell und finanziell zu einer unserer größten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts wird. Ich bin Robert, auch bekannt als Uraksha, bin Notfallsanitäter, Science-Fiction-Autor, Finanzberater und bin dankbar, ein glückliches und vielseitiges Leben führen zu dürfen. Wenn du mich unterstützen möchtest, folg mir gerne auf Social Media.
Du hast gesagt, das war eine Achterbahn der Gefühle.
Die Ausbildung meinst du?
Ja.
Ja.
Warum? War es so zwischen, boah, ich will nicht mehr, ich will noch, oder weil du dich erstmal an viele Dinge gewöhnen musstest, oder warum? Warum war das so anstrengend?
Ja, ich sag mal so, gerade wenn man vorher schon so ein bisschen aus dem Rettungsdienst kommt, wenn man medizinische Erfahrung hat, dann kommt man in den Bereich der Leitlinien und der Pflegestandards, die einen dann so ein bisschen auf den Boden zurückholen, wo man erstmal merkt, oh, okay, das, was wir gemacht haben, geht vielleicht schon ein bisschen zu weit. Und gerade in der Pflegeausbildung ist es halt eher so, dass die standardmäßige Pflegeausbildung, die ja jetzt mittlerweile komplett umgestellt ist, also es gibt ja diesen Gesundheits- und Krankenpfleger, den gibt es ja gar nicht mehr, das heißt jetzt Pflegefachmann, Pflegefachfrau. Und diese Ausbildung, die kümmert sich mehr um Gespräche, Gesprächsführungen, Pflegeplanung. Also es ist sehr, sehr theoretisch und relativ wenig praktisch. Das heißt, die ganze praktischen Tätigkeiten, die musst du erst später in deinem Beruf erlernen. Es ist jetzt also nicht so, dass du, wenn du aus deiner Pflegeausbildung kommst, jetzt hier sofort irgendwie auf einer Rettungsstelle anfangen kannst und hier Menschen versorgen. Das funktioniert nicht. Das heißt, du musst schon deine Berufserfahrung sammeln, um dann dort adäquat zu arbeiten. Du lernst in deiner Ausbildung viel über Pflegeplanungen zum Beispiel. Das heißt, wie kann ich dafür sorgen, dass ich die Mobilität meiner Patienten erhalte oder fördere? Das heißt, Menschen kommen ins Krankenhaus und werden erstmal prinzipiell in ihren Freiheiten eingeengt. Das heißt, die Aktivitäten des täglichen Lebens können sie so gar nicht mehr durchführen. Die können nicht selber aufstehen und einkaufen gehen zum Beispiel oder sich selbst ihren Haushalt führen, sondern viele Menschen sind halt ans Bett gebunden, gerade in der Klinik, wo du ja nicht einfach so über den Flur rennen kannst. Ganz ähnlich ist es in Pflegeheimen. Du kommst ja aus deiner geplanten Tagesstruktur, wirst du komplett rausgerissen. Das heißt, du kannst nicht mehr jetzt rausgehen und dich mit Helga oder so treffen, um da deinen Kuchen zu backen, sondern du bist ja aus einem bestimmten Grund auch dort, halt weil du körperliche Leiden hast, weil du psychische Leiden hast. Und da ist es halt die Aufgabe der Pflegefachmänner, Pflegefachfrauen, damals Gesundheits- und Krankenpfleger oder auch Altenpfleger, die Tagesstruktur so ein bisschen mit zu übernehmen, den Leuten Anhalt zu geben, den Leuten Plan zu geben. Und das war halt für mich nicht so das, was ich wollte. Ich will nicht viel Theoretiker sein, sondern ich will Praktiker sein. Und deswegen hat es mich in die Rettungsstelle verschlagen. Und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, auf einer somatischen, peripheren Station zu arbeiten, ehrlich gesagt. Weil ich dieses wechselnde Patientenklientel brauche. Ich brauche die akuten Situationen. Ich will möglichst viel in kurzer Zeit bewirken können. Und das schaffen wir in der Rettungsstelle auf jeden Fall. Das heißt, ich bekomme Patienten mit einer Dyspnoe, die akut ist, dem es wirklich, wirklich schlecht geht, dann ist es unsere Aufgabe, diese Leiden schnell zu lindern. Und da geht es jetzt nicht darum, herauszufinden, warum er jetzt die COPD seit, weiß ich nicht, wie vielen 100 Jahren hat, sondern erstmal die akuten Leiden zu lindern. Und das ist genau das, was ich machen will, was ich damals im Rettungsdienst schon machen wollte und was ich jetzt in meiner täglichen Arbeit gut umsetzen kann.
Du meintest gerade eben, du hast festgestellt, dass du schon mehr gemacht hast, als man hätte machen sollen oder dürfen. Was meinst du damit?
Naja, es ist gerade so im Rettungsdienst, dass du als Rettungssanitäter ja gerade was so invasive Maßnahmen angeht, so ein bisschen eingeschränkt bist. Also gerade das Thema intravenöser Zugang oder intraoseras Zugang, das sind halt so Sachen, die halt eigentlich dem Fachpersonal vorbehalten sind. Was man ja nicht vergessen darf, der Rettungssanitäter, das ist ja nur im Grunde genommen 3-monatiger Lehrgang plus deine ganzen Praktikas. Und der damalige Rettungsassistent wann halt, ist halt eine 3-jährige Ausbildung. Das kannst du nicht vergleichen. Du bist halt quasi jemand, der anreichende Tätigkeiten macht und der schlussendlich das Fahrzeug bewegt. Und es ist halt so, dass je weiter du dich entwickelst und je mehr du machst, desto mehr baust du Vertrauen auf. Und zu deinem medizinischen Einsatzleiter baust du Vertrauen aus, zu den medizinischen Verantwortlichen und so weiter. Und dann ist es halt so, dass da auch Sonderregelungen getroffen werden können. Also wenn jetzt zum Beispiel ein ärztlicher Leiter sagt, ey, ich will mir die Maßnahme, die du da machen willst, die gucke ich mir bei dir an. Und wenn ich gesehen habe, dass du 4-5 Mal einen super Zugang legst, dann gebe ich dir die Erlaubnis, das zu tun. Aber das sieht ja das Berufsbild an sich erstmal gar nicht vor. Und das sind so Sachen, die man, wo man denn über seine eigentlichen Aufgaben hinausgeht. Genauso ist es, wie wenn du an eine Einsatzstelle kommst und du hast mehrere schwerstverletzte Patienten, das kennst du mit Sicherheit auch, dann überlegt man gar nicht.
Ja.
Dann tut man das, was man kann und tut das, was am Ende dem Patienten hilft. Und man kann sich dann danach drüber unterhalten, ob das jetzt so rechtlich alles in Ordnung war oder nicht. Wichtig ist, dass dem Patienten am Ende geholfen ist.
Ja.
Das ist jetzt keine Anleitung an jeden, dass hier jeder seine Sachen macht, wie er möchte.
Ja, aber das ist ja ein Thema, was irgendwie die Medizin ja schon seit Jahren und Jahrzehnten beschäftigt und glaube ich auch noch in der Zukunft viel häufiger Thema sein wird, eben auf, unter anderem aufgrund des demografischen Wandels, weil es ja immer weniger Personal gibt, was sich um jemanden kümmern kann.
Auf jeden Fall. Und die Leute werden immer älter und immer kränker.
Ja. Wir hatten letztens auch die Situation, dass wir in einigen Situationen, also ganz spannend, weil es da eine kleine Diskussion drüber gab, so drücke ich das jetzt mal aus. Wir waren bei einer Hausarztpraxis und wir kamen an mit der Info vorab, ja, Brustschmerz, Einweisung. Dann standen wir da und da stand eine ältere Dame vor der Arztpraxis und die schien Angehörige gewesen zu sein und sagte dann so zu uns, ja, also da hat so ein bisschen Brustschmerz, ihm geht es aber soweit gut, da müsste mal untersucht werden. So, und dann gingen wir halt so rein, stellten halt fest, das ist die Ärztin und dann drückte uns so ein 12-Kanal-EKG in die Hand, wo spannenderweise aber von den 12 Kanälen nur 10 aufgezeichnet waren, weil bei 2 war einfach eine gerade Linie, die waren gar nicht angeschlossen.
Ja, perfekt. Super.
Und wir hatten aber in der Ableitung 2, 3 und AVF ein Kirchturm.
Das ist ungünstig.
Und dann haben wir gesagt, okay, was ist denn jetzt ihre Mission? Ja, da muss mal irgendwie untersucht werden.
Das hat die nicht erkannt.
Nicht so wirklich. Okay, sie meinte so, sie, vielleicht.
Dermatologin?
Nee, war eine Allgemeinmedizinerin. Und meinte sie so, ja, könnte sein, dass er einen Herzinfarkt hat. So, wir hatten eine Azubine mit auf dem RTW und ich meinte, okay, wir schreiben jetzt bitte nochmal ein neues 12er mit unserem Gerät, um das nochmal gegenzuprüfen. Und parallel legen wir mit dem Zugang. Und dann hat sich das in unserem EKG schon auf dem Bildschirm eigentlich bestätigt. Ich habe aber dann nochmal auf Papier, war es dann eben genauso. Und wir waren gar nicht so weit weg vom Krankenhaus. Deswegen habe ich dann gesagt, pass auf, machen jetzt Folgendes. Wir ziehen jetzt ASS-Heparin auf. Ich rufe mal kurz im Herzkatheterlabor an und frage mal, ob die frei sind. Weil bevor wir jetzt hier in NIF hören, weil das Spannende war, der Patient hatte keine Schmerzen. Er hatte ein Druckgefühl im linken Arm, im Unterkiefer und in der Brust und meinte aber auch, also schmerzhaft ist es nicht und er möchte jetzt auch nichts gegen die Schmerzen. Und er war sonst soweit, also klar, kann bei einem Herzinfarktpatienten schnell mal umschlagen, aber war soweit stabil. Und dann habe ich gesagt, alles klar, dann sind wir in 10 Minuten bei euch. Dann haben wir halt ASS-Heparin gegeben und sind dann ins Krankenhaus gefahren. Spannenderweise, wir waren dann im Herzkatheterlabor und also die haben uns gelobt und gesagt, alles richtig gemacht. Und haben dann in der Untersuchung tatsächlich gar keinen Verschluss festgestellt. Und es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder war es so, dass er einen Spasmus hatte, der so krass war, dass er eine ST-Hebung, also ein eindeutiges Zeichen für einen Herzinfarkt, hervorgerufen hat. Oder aber unsere Maßnahme kam quasi so schnell, dass wir, also dass es dafür gesorgt hat, dass dieser Thrombus wieder gelöst wurde. So oder so war dann das EKG rückläufig, aber sie haben auch noch uns bestätigt, also vor Ort hat er ja noch die ST-Hebung, also war alles richtig. Und dann kam im Anschluss also eine kurze Unterhaltung quasi auf, so, ja, aber eigentlich bräuchte man bei dem Herzinfarkt einen Notarzt. Ja. So, und da sind wir wieder bei dieser Thematik. Ich habe eine Ärztin vor Ort, die es zwar nicht erkannt hat, in der ich dann aber gesagt habe, hey, da hatte ich ein eindeutiges Zeichen. Ist es für Sie in Ordnung, wenn wir jetzt ASS-Heparin gehen? Wir haben 10 Minuten nur maximal bis ins Krankenhaus. Wir fahren jetzt hier los, bevor wir jetzt ewig warten aufs NHF. Und in den Situationen ergibt es total Sinn. Und auch die SOPs in Berlin sagen ja, hey, ich als MVOE darf gerne auch als Notzahn entscheiden und einschätzen, schaffe ich das jetzt hier ohne Notarzt oder nicht. Und solche Sachen wären aber gar nicht so sehr denkbar gewesen, wenn ich daran denke, wie es war, als ich früher im Rettungsdienst gearbeitet habe als Rettungsassistent. Ich war ja einige Jahre aus dem Rettungsdienst raus. Da war es ja so wirklich nur unter dem rechtfertigen Notstand. Und deswegen bin ich total gespannt, wie es in den nächsten Jahren weitergeht, was genau diese Maßnahmen angeht, ob quasi da noch mehr dran gearbeitet wird oder ob das jetzt schon so das Ende der Fahnenstange ist.
Also ich hoffe sehr, dass daran noch gearbeitet wird, weil gerade der Notfallsanitäter ja mit seinen heilkundlichen Aufgaben, die er machen darf, auch vor allen Dingen eine Einsatzmittelentlastung ist für die Rarität der Notärzte, die ja durchaus vorhanden ist. Also so viele Notärzte gibt es gar nicht. Wenn ich überlege, dass bei uns auf der Rettungsstelle mindestens 3 Oberärzte arbeiten, die nebenbei noch im Rettungsdienst fahren, die eigentlich gar keine Zeit für den Rettungsdienst haben, das aber machen müssen, um halt verschiedene Normen zu erfüllen und die Einsatzzeiten einzuhalten, dann ist es echt wichtig, dass man dem Notfallsanitäter, der ja seine Ausbildung macht, halt ausschließlich in der Notfallmedizin, dass man dem auch mehrere solcher Aufgaben auch zugesteht. Ich meine, die Berliner SOPs sind halt wirklich vorbildlich.
Ja, absolut.
Ich habe da neulich schon einen Beitrag zu gemacht und habe die mal so verglichen mit anderen SOPs. Und die sind so gut geschrieben, dass du halt sogar im Akutfall bei einer laufenden Reanimation zum Beispiel einfach diese Seite aufschlagen kannst und genau siehst, was du wann machen musst.
Ja.
Und teilweise sind sogar Bilder abgebildet, wie die aufgezogene Spritze aussehen muss.
Ja, das ist krass.
Das ist total geil.
Ja.
Das ist total super. Und das im Hinterkopf zu haben, ist natürlich auch eine Riesenunterstützung. Ich finde, der Notfallsanitäter sollte viel, viel mehr Aufgaben übernehmen dürfen. Das nächste Thema ist ja Thema der Intubation. Was jetzt ein Rettungsassistent noch durfte, der Notfallsanitäter auf einmal nicht.
Ich musste das lernen. Ja, ich musste lernen, wie das funktioniert und musste das beherrschen. Und dann habe ich die Weiterbildung zu einem Notfallsanitäter und darf es nicht mehr.
Ja, also das ist für mich eine Sache, Leute, da müsst ihr echt mal drüber nachdenken. Das ist totaler Unsinn.
Ja. Wobei man sagen muss, es sind aber auch, also dadurch, dass es solche Sachen wie Larynx-Tubus und Larynx-Maske gibt, ist das schon ein bisschen einfacher geworden, weil das hatten wir damals nicht.
Das stimmt, ja.
Ja.
Aber guck mal, sogar im Sanitätsdienst kannst du teilweise intubieren.
Hm.
Also man kann sich über den Güdeltubus jetzt ein bisschen streiten. Ich bin auch kein Fan vom Güdeltubus.
Warum nicht?
Na, weil du halt einfach relativ schnell, wenn du den falsch legst, einen Vagusreiz auslösen kannst. Okay. Und das ist halt für den Patienten eher kontraindiziert, das ist nicht so gut. Aber schlussendlich gibt es jetzt mittlerweile auch, und das ist mein allerliebster Tubus, den Wendeltubus.
Mhm.
Da kannst du nichts falsch machen. Den drückst du in die Nase und dann ist gut.
Da habe ich noch eine Geschichte zu, aber erzähl weiter.
Den Wendeltubus, das ist wirklich mein größter Liebling. Den benutze ich eigentlich hauptsächlich als ersten Angriff.
Ja.
Es sei denn, du hast jetzt Mittelgesichtsfrakturen, dann geht das natürlich nicht.
Ja.
Aber auch damals den Larynx-Tubus im Sanitätsdienst, den durften wir auch schon einsetzen.
Ja.
Da wurde sich zwar immer so ein bisschen drüber aufgeregt, aber schlussendlich bei einer Reanimation ist es ein sicherer Atemweg, den du nutzen kannst. Das ist ein Güdeltubus nicht.
Ja. Also vielleicht kurze Erklärung für die, die sich damit nicht auskennen. Ganz grob, Güdeltubus ist ein Hartplastikstück, was quasi in den Mund gelegt wird, um die Zunge nach unten zu drücken, den Zungengrund, um den Atemweg zu befreien. Ein Wendeltubus geht in die Nase, macht quasi das Gleiche, nur nicht mit der Zunge. Und ein Larynx-Tubus geht halt in den Mund rein und geht bis zu den Stimmritzen. So.
Genau, der verschließt quasi die Speiseröhre, um dann über das ist sozusagen ein langer Schlauch mit 2 Ballons, Der eine verschließt sozusagen die Luftröhre und der andere sorgt dafür, dass keine Luft nach oben entweichen kann. Und zwischen diesen beiden Ballons, die Cuffs genannt werden, ist nochmal eine Öffnung, durch die wir dann beatmen können und durch die wir zur Not auch einen Absaugkatheter nehmen können, um halt Sekret irgendwie abzusaugen.
Ja. Ich feiere den total, also was auch diese Absaugung angeht, also ich habe damit nur gute Erfahrungen gesammelt. Da gab es damals, also weil das damals, als ich die Ausbildung zum Rettungsassistenten gemacht habe, gab es sowas nicht. Da gab es dann, also es gibt sicherlich heute auch noch quasi so Doppeltuben, wo du quasi, der eine Tubus ging dann in die Speiseröhre, das war quasi so die Anfänge davon. Das war schon sehr spannend.
Ist ja schon Steinzeitalter.
Ja, quasi. Also bin eigentlich noch nicht so alt, aber ich habe halt sehr jung angefangen auch in dem Bereich. War auch früher beim Jugendrotkreuz, so hat es bei mir angefangen. Thema Wendeltubus, ist mir gerade eine Geschichte eingefallen. Ich komme gerade zurück mit einem Kollegen auf die Wache. Wir hatten eigentlich schon eine Überstunde und haben dementsprechend quasi eine Außerdienstnahme, so heißt das, glaube ich, ausgesprochen.
Eine BA, ja.
Ja, aber ausgesprochen ist Außerdienstnahme, meine ich.
Keine Ahnung, BA halt.
Ja, BA halt. So heißt es zumindest in Berlin. In anderen Ländern heißt es Status 6, hier in Berlin heißt es BA. Quasi. Und dann hat unser NEF, was neben uns stand, in Einsatzreanimation bekommen und zwar so 500 Meter entfernt oder vielleicht einen Kilometer entfernt.
Das ist ungünstig.
Ja, und zwar mit einem RTW, der aber viel weiter weg war. Und dann haben wir die Leitstelle fix angefunkt und gesagt, ey, wir fahren da jetzt einfach mit hin. Die hat gesagt, sofort, los geht's. Und dann kamen wir an. Polizei war auch schon da. Ich weiß gar nicht, ob die über die App Cutretter, finde ich übrigens auch mega.
Darüber müssen wir auf jeden Fall noch sprechen.
Ja, unbedingt. Ich schaue mir das gleich mal auf, damit ich das nicht vergesse. Über die App Cutretter das mitbekommen haben oder über die Leitstelle. Ich weiß es nicht. So oder so waren die auch vor Ort. Und es war tatsächlich über Cutretter schon jemand vor Ort. In dem Einsatz habe ich übrigens erst von Cutretter erfahren. Also vorher kannte ich das nicht. Jetzt muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ich war ja 6 Jahre gar nicht im Rettungsdienst, bin erst im September wieder zurückgekehrt, war Rettungsassistent, habe dann letztes Jahr im Dezember nochmal fix einen Notsam nachgeholt. Und ja, genau. Also und ich war gerade so 1-2 Monate wieder im Rettungsdienst und dann habe ich so davon erfahren, dass plötzlich da eben jemand vor Ort war, der Handschuhe hatte und aber privat war und ich wusste ja nicht, ist das jetzt Zivilpolizei und dann habe ich das im Nachgang erfahren. Anyways, jedenfalls lag dann eine junge Dame da, Anfang 20, musste nicht reanimiert werden, aber hatte eine GCS von 3 nach einem Mischintox und ihr ging es wirklich schlecht. Und dann wollte ich es mit dem Gürteltubus probieren, aber wie das ja häufig hast, war eben der Kiefer zu sehr angespannt, sodass ich gesagt habe, gib mir bitte einen Wendeltubus.
War das ein Krampfgeschehen gewesen?
Wir können es nicht genau sagen. Hm. Vermutlich nicht. Und dann haben wir sie auf, sie lag erst so auf dem Bauch, wir haben sie auf den Rücken getreten und dann lege ich ihr so den, also habe mit ihrem Speichel, weil das ja auch alles voll war im Gesicht, habe dann den Wendeltubus quasi eingeglitscht und habe den dann eingesetzt in die Nase. Und es ging aber nicht so wirklich. Und dann wollte ich ihn rausnehmen und wollte ihn ins andere Nasenloch stecken. Das habe ich noch nie gehabt. Und ich ziehe den raus und das war so, als hättest du, so, pass auf, Büffelmozzarella ist doch immer in so einem Plastikdingsbums, wo und was unter Salzlake unter richtig Druck steht. Und wenn du da irgendwie den aufmachst, dann platzt das ja so raus.
Ja.
So, so kam das Blut aus der Nase raus. So, die Notärztin kannte mich und wusste, dass sie mir da vertrauen kann. Und dann guckte sie mich so an und meinte so, hast du das da im Griff? Und ich so, ja. Aber dann machte ich halt so die Absaugung fertig und drehte ihren Kopf nach rechts.
Und dann lief's.
Aber wie die Sau. Aber wie die Sau. So, also ich hatte kurz Sorge, dass wir so ein A-Problem kriegen, also ein Erbe-Management-Problem. Glücklicherweise haute das dann noch hin, aber es war einfach eine riesige Sauerei, weil das lag dann auch alles in den Kabeln. Ich kniete da drin. Und zusätzlich erbrach sie dann auch noch. Es war so einfach alles in eine große Suppe. Wir haben uns dazu entschieden, sie zu intubieren und sie hat dann tatsächlich gar nicht so wenig Rocuronium bekommen und wurde sie intubiert und beatmet von mir. Also nicht intubiert, also intubiert von der Notärztin. Ich habe sie dann beatmet, bestimmt 10, 15 Minuten. Aber das ist quasi so, meine schlechte Erfahrung mit dem Wendeltubus. Ansonsten geht das eigentlich. Was auch immer super ist, wenn irgendwie jemand in der U-Bahn hast, in der U-Bahn-Haltestelle, der wirklich nicht wach ist und der muss wirklich ins Krankenhaus, dann einfach fixen Wendeltubus, dann hast du erstmal zumindest das gesichert. Das ist halt entspannt.
Einer der schnellsten Erstangriffe,
ja.
wo du jetzt nicht so viel Material für brauchst. Du brauchst keine Blockerspritze.
Ja.
Du musst nicht den irgendwie fixieren, der hält von alleine. Und auch Glipschi brauchst du teilweise gar nicht, weil du halt den eigenen, also den Speichel des Patienten nutzen kannst.
Ja, ja.
Das ist total super. Und auch so ein Wendeltubus schafft dir natürlich die Möglichkeit, relativ gut abzusaugen.
Ja.
Das heißt, vielleicht hätte ich in dem Fall sogar vielleicht versucht, den liegen zu lassen, wenn er schon lag.
Naja, lag ja nicht richtig. Ich wollte ihn einführen und es ging dann nicht weiter und es war gar nicht so weit. Und ich habe aber auch gar nicht krass manipuliert. Und sie hatte auch irgendwie gekokst und das war nicht das erste Mal. Wahrscheinlich war dadurch auch eben die Gefäße dort eben ein bisschen empfindlich. Das war wahrscheinlich der Grund. Aber ja.
Gut möglich, ja. Oder du hast das Piercing einfach nicht gesehen. Und jetzt hat sie ein intranasales Piercing.
Das kann sein.
Ungünstig.
Ja, aber ich meine, sie hatte keins.
Jetzt nicht mehr.
Jetzt nicht mehr. Oder es ist halt sehr weit versetzt.
Gut, ich sag mal, im Rahmen der Notkompetenz ist das natürlich abzuwägen. Das kann passieren.
Ja.
Das ist in Ordnung.
Ja.
Da gibt es natürlich auch den relativ unangenehmen Spruch, Leben geht über Behinderung.
Ja.
Das ist am Ende so.
Ja.
Deswegen,
Aber hast du schon mal schlechte Erfahrungen mit dem Wendeltubus gesammelt oder genau so?
Wendeltubus tatsächlich noch gar nicht. Habe ich schlechte Erfahrungen beim Intubieren gesammelt?
Ich sehe gerade, dass mein Hosenstall offen ist.
Ich habe mich schon gewundert, wo die Küstenatmosphäre herkommt.
So, ist jetzt geschlossen. Ja, wie
jetzt
das
muss
halt
ich, jetzt ist. Muss ich hingucken, das weißt du, ne?
Ja, aber es ist zu, du darfst gerne hingucken.
Ja, sieht gut aus.
Dankeschön. Naja, ich habe damit kein Problem.
Cut-Retter.
Ja, Cut-Retter. Jetzt hätte ich es gar nicht aufschreiben brauchen, wenn du es gleich aufmachst. Dann wir nehmen das dann an der Stelle, wo wir absolut gar nicht mehr wissen, worüber wir sprechen sollen. Aber nein, machen wir Cut-Retter auf, finde ich gut.
Cut-Retter finde ich total, total super.
Ja.
Auch gerade ich komme ja aus dem ländlichen Bereich. Unsere Rettungsdienstabdeckung ist semi. Also wir sind theoretisch gut aufgestellt, aber wir sind eine Gemeinde mit relativ vielen Einwohnern. Und unser Sachgebiet Brandschutz ist bei der Aufstellung der First Responder, die durch eine Feuerwehr gestellt werden, noch nicht so aktiv.
Mhm.
Dementsprechend ist es so, dass viele Notfälle bei uns tatsächlich eine erhöhte Wartezeit auf ein Rettungsmittel haben.
Ja.
Da kann es dann schon mal sein, dass du für deinen Notfallpatienten eine Wartezeit von 15 bis 20 Minuten auf ein Rettungsmittel hast. Und diese Zeit kann durch eine App wie Cut-Retter total gut überbrückt werden. Was ist Cut-Retter? Cut-Retter ist an sich, ohne jetzt viel Werbung zu machen.
Bitte, du kannst alles machen. Ich werde von denen
nicht
bezahlt.
Eigentlich bin ich der Meinung, dass man Cut-Retter schon bewerben kann.
Ja.
Es gibt auch Core-Helper jetzt in Nordrhein-Westfalen.
Mhm.
Leider ist es so, dass es 4 verschiedene oder 5 verschiedene Apps mittlerweile gibt. Ich finde, es sollte eine geben. Also Bundesregierung, bevor ihr nochmal eine Corona-App macht, macht mal so eine einheitliche App.
Ja.
Das ist auf jeden Fall
so. Ja, oder man implementiert die in Nina oder sowas.
In Nina, das wäre total, total super. Jedenfalls, was macht diese App? Diese App läuft quasi parallel in der Rettungsleitstelle mit. Und sobald du in deinem Einsatz, den du aufmachst, ein Rettungsmittel zuweist, was einen gewissen Zeitabstand zum Einsatzmittel hat, also zum Einsatzort, ich meine, das waren 10 Minuten, wird automatisch ein First Responder mit alarmiert. Das heißt, bei uns auf dem Land sind die Einsatzstichwörter ein bisschen anders. Bei uns gibt es R1 für ein RTW, R1 N1 für einen Rettungswagen, einen Notarzt. Und dann gibt es eben so Einsatzstichwörter wie Krampfanfälle, bewusstlose Personen oder Reanimationen, die dann als R1 N1F alarmiert werden. Quasi als First Responder. Da, wo es keine First Responder-Einheiten gibt, wird dann dieses F durch den Cut-Retter ersetzt. Cut-Retter ist also eine App, die auf deinem Handy läuft, für die du dich registrieren musst und für die du aber auch eine medizinische Grundqualifikation brauchst. Also du musst quasi Betriebserste-Helfer sein oder ein Rettungssanitäter kannst du sein. Du kannst natürlich auch alles andere medizinische Personal sein. Soweit ich weiß, ist es mittlerweile aber auch so, dass du einen richtigen Erste-Hilfe-Kurs machen kannst und der dann auch ausreicht.
Mhm.
Das heißt, du registrierst dich dafür einmal und wirst dann freigeschaltet und kannst sozusagen über die Leitstelle solche Alarme erhalten, die in deinem Radius sind. Ich weiß gar nicht, ich glaube 1 Kilometer, 1,5 Kilometer hast du Radius in deiner App. Und wenn dort halt eben eine Reanimation der Feuerwehrleitstelle gemeldet wird, wirst du mit zu diesem Einsatz alarmiert. Du bekommst dann quasi die Informationen, also was ist es für ein Einsatz wo ist dieser Einsatz, und dann wirst du damit alarmiert. Und das Schöne bei Cut-Retter ist halt, ich hatte jetzt mehrfach auch selber Cut-Retter-Einsätze, dass du eben nach Abschluss dieses Einsatzes ein kurzes Feedback dazu schreibst. Wie hast du dich gefühlt dabei? Wurdest du gut unterstützt? Wurdest du überhaupt reingelassen? Weil auch die ganze Bevölkerung, die kennt ja diese Apps gar nicht. Ja. Wenn du jetzt nicht aus unserer Branche kommst, dann steht auf einmal jemand vor dir, der weiß, dass deine Oma gerade reanimiert werden muss. Woher weiß er das? Ja. Ist ja komisch. Dementsprechend wird da auch versucht, das so ein bisschen in die Öffentlichkeit zu bringen, dass es diese Apps überhaupt gibt. Und das ist für mich eine Riesenunterstützung für den lokalen und gerade auch für den ländlichen Rettungsdienst.
Ja, ich habe die App seit November. Ich hatte einen Einsatz damit, also einmal hat sie geklingelt und ich konnte auch hinfahren, weil man kann ja dann angeben, ich schaffe das jetzt dahin zu fahren oder nicht. Und ansonsten wird quasi der nächste Cut-Retter in der Nähe alarmiert.
Genau, also es ist nicht verpflichtend. Also wenn ich jetzt gerade am Einkaufen bin und es funktioniert gerade wirklich nicht, oder ich habe natürlich gerade ein Kind zu Hause, was ich versorgen muss, dann geht das natürlich nicht.
Ja,
aber es wird halt immer eine alternative Alarmierung dann geben.
Ja, ich bin mal gespannt, ob ich da noch weitere Einsätze bekomme. Also sehr sicher, die Frage ist nur, wann eigentlich. Ich habe auch, in der Vergangenheit halt, bin ich öfter mal auf der Straße einfach auf Situationen getroffen, wo ich geholfen habe, ohne dass es Cut-Retter gibt. Und deswegen habe ich sowieso so einen Rucksack bei mir im Auto.
Auch ein spannendes Thema mit dem
privaten Rettungsrucksack. Das wollte ich nämlich kurz aufmachen, mit dem man ja schnell als Rettungsrambo betitelt wird.
Ja.
Was ich total schade finde, weil es ergibt einfach gar keinen Sinn. Ich meine, wenn ich ein Handwerker bin von Beruf und ich mache das gerne, dann habe ich tendenziell zu Hause nicht nur einen Schraubenzieher und einen Hammer, sondern ich bin tendenziell auch ein bisschen besser ausgerüstet. Und das betrifft ja auch andere Bereiche. Und wenn ich medizinisch ausgebildet bin und es gibt Dinge, die ich ja sowieso frei kaufen kann, also wir reden hier nicht von Esketamin oder so, sondern wir reden hier von einem Beatmungsbeutel, wir reden hier von vielleicht einer Augenspülflasche oder sowas, was in Summe vielleicht 100, 150 Euro kostet, wenn du so einen Rucksack im Auto hast. Warum sollte ich die nicht mit dabei haben und warum muss ich mir dann anhören, dass ich, keine Ahnung, irgendwie ein Rettungsrambo wäre, der einfach nur Bock hat, dass es Menschen schlecht geht, finde ich totalen Käse.
Ich finde halt auch, dass es unsere Verpflichtung ist, das zu tun. Ich meine, wir haben alle eine medizinische Ausbildung gemacht und wir sind dazu verpflichtet, zu helfen.
Ja.
Und wir sind auch verpflichtet, damit mit den Sachen, die wir haben, so umzugehen und die auch zu nutzen. Und ich finde es nicht verwerflich, jetzt in seinem PKW beispielsweise einen sicheren Atemweg zu haben.
Ja.
Also wenn ich eine Larynxmaske in meinem Kofferraum habe und ich kann die nutzen, why not?
Ja.
Will ich, dass der Patient an der Einsatzstelle verstirbt, einfach nur, weil das nicht da war?
Ja.
Oder benutze ich es, weil ich es sowieso dabei habe?
Ja.
Ich meine, ich finde das nicht verwerflich. Ich finde, die Diskussion ist schon öfter aufgekommen mit diesen Rettungsrambos.
Mhm.
Aber ich finde, wenn man es jetzt nicht wirklich übertreibt und jetzt hier irgendwie eine Sternumsäge in seinem Kofferraum hat, dann passt das auch. Und man sollte natürlich auch gucken, dass man anhand seiner Qualifikation handelt.
Absolut.
Und jetzt nicht als Rettungshelfer anfängt, irgendwelche intrauxerne Zugänge zu machen.
Ja.
Also es sollte schon in einem Rahmen bleiben.
Ja, absolut. Und am Ende, wenn man betroffen ist, freut man sich total, dass es jemanden gibt, der das dabei hat.
Auf jeden Fall.
Ja, also wie oft ich war einige Jahre in der Landrettung, wie oft wir da auf der Autobahn waren und da als Rettungswagen nicht rankamen, weil halt so ein riesen Stau vor uns war, weil irgendwie die LKWs im Winter dreispurig da standen und rechts auf dem Standstreifen war irgendwie einen halben Meter hoch Schnee und du da irgendwie eine halbe Stunde gebraucht hast, um ranzukommen. Da kannst du froh sein, wenn jemand im Stau vor dir, also im Stau hinter dir quasi steht und irgendwas dabei hat, um dir zu helfen. Ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Oh mein Gott.